Deutschlandfunk, Medias Res.
WhatsApp, Skype, YouTube oder auch Google. Wer nach China reist und sich dort mit dem Smartphone ins Netz einwählen will, merkt schnell, dass viele Apps und Dienste, die wir hier in unserem Alltag benutzen, dort nicht verfügbar sind. Auch Medien wie die BBC oder die New York Times sind schon länger von der chinesischen Internetzensur betroffen und neuerdings auch deutsche Medienseiten. Wer Spiegel Online, Tagesschau.de oder FAZ.net sucht, bekommt eine Fehlermeldung angezeigt. Darüber habe ich vor der Sendung mit unserem Korrespondenten Markus Pfalzgraf gesprochen. Die erste Frage an ihn: Für wen in China ist es denn überhaupt interessant, dass deutschsprachige Medien online nicht mehr zu erreichen sind?
Das sind vielleicht erstmal nur sehr wenige Leute, vor allem Auslandsdeutsche, und die finden sicherlich auch Wege um die Internetzensur herum. Gravierender sind sicherlich zum Beispiel jetzt kürzlich der Guardian, der gerade erst gesperrt worden ist. Die wird und wurde eben auch von vielen Chinesinnen und Chinesen gelesen, die Englisch sprechen. Ich habe da vor kurzem mit einigen in Shanghai gesprochen, die waren ziemlich genervt und enttäuscht. Für manche ist das ja auch vielleicht beruflich relevant, und insgesamt betrachtet, selbst wenn das vielleicht nur wenige Menschen betrifft, ist das natürlich auch symbolisch, dass China hier freie Presse aus dem Ausland sperrt.
Die FAZ vermutet ja zum Beispiel selbst, Grund für die aktuellen Sperren könnten die Berichte über die Spannungen in Hongkong sein. Für wie wahrscheinlich halten Sie das?
Es gibt natürlich keine offizielle Begründung. Man kann auch in China nicht einfach bei offiziellen Stellen nachfragen, und die äußern sich auf gar keinen Fall zu solchen Vorgängen. Aber es kann natürlich sein, dass in diesen sensiblen Zeiten der Druck da ein bisschen erhöht wird, dass vielleicht auch die Berichterstattung auch online ein bisschen auf Linie gebracht wird. Es sind ja wirklich sehr interessante Zeiten im Moment in China. Vor gut einem Monat war der 30. Jahrestag des Tiananmen-Massakers, dann in der vergangenen Woche der Jahrestag der Übergabe Hongkongs von Großbritannien an China. Und im Herbst werden auf dem Festland 70 Jahre Volksrepublik China gefeiert. Und auch jetzt, wo in Hongkong wöchentlich große Proteste stattfinden, will man vielleicht sicher gehen, dass das nicht aufs Festland überschwappt, sondern dass da alles ungestört von kritischer Berichterstattung weitergehen kann.
Sie haben gerade die Proteste angesprochen. Auch gestern waren wieder zehntausende Menschen auf der Straße in Hongkong, um gegen das umstrittene Auslieferungsgesetz zu demonstrieren. Daher schauen eben gerade besonders viele ausländische Medien nach Hongkong und nach Festland China. Auch Sie sind gerade in Hongkong. Wie frei können Sie denn dort vor Ort berichten?
Vor Ort total frei. In Hongkong herrscht sowieso Pressefreiheit, auch Meinungs- und Versammlungsfreiheit. Das sieht man ja recht eindrücklich in den vergangenen Wochen. Nur um Missverständnissen hier vorzubeugen: Wir können natürlich auch in Festlandchina frei berichten als Korrespondenten ausländischer Medien. Nur kann das da eben niemand lesen oder hören. So richtig zensiert im Sinne von in die Berichterstattung eingegriffen wird natürlich nur bei den eigenen Medien. Aber hier in Hongkong haben wir im Gegensatz zu Festland China beinahe paradiesische Bedingungen, könnte man eigentlich sagen, als Presse, als Rundfunk, als Fernsehen. Gerade verglichen mit Festland China oder anderen eher totalitären Systemen. Hier sprechen nämlich viel mehr Menschen einfach offen mit uns. Es ist vergleichsweise leicht, Interviewpartner zu finden. Es gibt auch ganz generell einfach eine sehr blühende Zivilgesellschaft. Also all das eigentlich, was es in Festland China nicht gibt.
Heißt das auch, dass die Medien in Hongkong selbst vor Ort frei berichten können?
Ja, absolut. Allerdings mit leichten Einschränkungen. Auch die geraten zunehmend unter den Einfluss Pekings. Das ist ja auch im Moment in Hongkong so ein bisschen die generelle Stimmung, dass der Einfluss Pekings zunehmen könnte. Eine Zeitung zum Beispiel, eine früher unabhängige große chinesischsprachige Tageszeitung, Ming Pao, da gab es Auseinandersetzungen innerhalb der Redaktion um einen neuen Chefredakteur. Der soll jetzt Peking-treuer sein als sein Vorgänger. Auch eine große englischsprachige unabhängige Zeitung, die South China Morning Post, die gehört inzwischen dem chinesischen Großkonzern Alibaba. Trotzdem berichten die eigentlich relativ unabhängig und immer noch sehr, sehr gut. Und es gibt auch viele unabhängige, kleinere Medien. All das ist noch ziemlich gut möglich in Hongkong.
Und wie viel bekommt man dann in Festlandchina von diesen Protesten mit? Decken die Medien vor Ort das ab?
Nein, da bekommt man nur sehr, sehr wenig von mit. Die freien Medien aus Hongkong, die kann man auf dem chinesischen Festland auch nicht lesen. Jedenfalls nicht auf die gleiche Art. Da gibt es teilweise auch unterschiedliche Titelseiten, haben wir festgestellt. Und auch in der Berichterstattung merkt man das, während die Medien in Hongkong versuchen, ein bisschen zu verstehen, was die Protestierenden antreibt, versuchen die Festlandmedien eigentlich das Thema zu verstecken, das Thema klein zu halten. Und wenn sie überhaupt darüber berichten, dann sehr voreingenommen, dann verurteilen sie die Proteste, warnen vor Gewalt. Gerade heute wieder heißt es in den großen chinesischen Zeitungen, die von der kommunistischen Partei gesteuert werden, dass da ausländische Kräfte am Werk seien in Hongkong und Randalierer und dass die verurteilt werden müssten. Die friedlichen Proteste von Hunderttausenden werden da gar nicht erst erwähnt. Und das zeigt vielleicht so ein bisschen, dass hier der Kampf um die Deutungshoheit schon längst begonnen hat.
Markus Pfalzgraf über gesperrte Medien in Festlandchina und die Berichterstattung über die Proteste in Hongkong. Vielen Dank.
Sehr gerne.